Vor kurzem traf ich einen Mann, der mir gut bekannt ist beim Einkaufen, und er ruft mir zu: Hallo Herr Netzer, lange nicht mehr gesehen. Und ich sage zu ihm: Gut so. Er ist nämlich ein Bestatter. Und wir sehen uns nur auf dem Friedhof, wenn ich jemanden, der verstorben ist, beerdige, und er tut seine Arbeit als Bestatter. Sicherlich haben wir uns dann unterhalten und geschmunzelt darüber, aber so ist es. Gut so, dass meine Menschen am Leben bleiben und die Menschen, die sterben könnten, noch des Lebens sich freuen. Aber der Mann, der lebt davon, dass er würdig und in Ehre Menschen auf dem letzten Schritt ihres Lebens sozusagen begleitet. Das Wort gut ist da ein Stückchen ausschlaggebend. Und ihr merkt, das Beispiel ist ein bisschen makaber, aber es ist aus dem Leben gegriffen. Und so ist auch die Jahreslosung, die gibt uns einen Impuls für das Leben im Alltag in dem Jahr, in dem wir jetzt angekommen sind. Das Wort selbst ist sehr alt. Wir wissen, dass der erste Thessalonicher Brief im Jahr 49 nach Christus geschrieben ist. Und davon haben schon viele Menschen profitiert, indem sie nach dem Guten gesucht haben und da gefunden haben, wo das Wort sie auch hinleiten möchte. Prüft alles und das Gute behaltet. Und wie das so ist, zur Jahreslosung werden in den letzten Jahren sehr viele Bilder produziert von vielen Menschen, die künstlerisch unterwegs sind. Und ich habe hier nur zwei Folien vorbereitet und nur einen Bruchteil davon aus dem Internet herausgefischt, was so alles angeboten wird. Und das ist für mich auch zugleich ein Zeichen dafür, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen eine mindestens allgemeine Bildung haben, dadurch auch eine Kreativität entwickeln und auch in einem freien Land leben, wo man wirklich sich ohne große Hürden einfach präsentieren kann oder auch vermarkten kann. Das, was einem gut gelungen ist oder was einem auf dem Herzen liegt, kann man einfach weitergeben, ohne dass jemand eine Zensur macht und sagt: Stopp, nur so und nicht anders. Das kennen viele Landstriche in dieser Welt anders. Und wie viele verschiedene Gedanken sind allein in diesen Darstellungen zu unserer Jahreslosung als Motive hinterlegt. Ich finde genial. Aber was war der Anlass, warum Paulus den Brief an den ersten Thessalonicher, den ersten Thessalonicher Brief an die Gemeinde Thessalonicher geschrieben hat? Und was war der Grund, dass er eben diesen Satz formuliert hat, unter anderem, was er in dem Brief geschrieben hat? Paulus hat die Gemeinde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Drei davon hat er gemacht. Und das war eine Erfahrung, die ihn sehr herausgefordert hat, weil er und seine zwei Begleiter, Silvanus und Timotheus, zwei jüngere Brüder, die wurden in dieser Stadt nicht besonders willkommen geheißen. Die wurden richtig ausgebremst. Und die Menschen, die sich für Gottes Wort geöffnet haben, die haben sie auch mit dem Herzen aufgenommen. Und es gab eine tolle Zeit für Paulus in dieser Stadt. Er selber argumentiert so, dass er da ein paar Wochen geblieben ist, aber man schätzt, von dem, wie man die Hintergründe ein bisschen erforscht, dass er da deutlich länger geblieben ist. Auf jeden Fall hat er die Gemeinde noch einmal anders mal besucht. Wann genau, weiß man nicht, aber es wird deutlich aus dem, wie man beide Thessalonicher Briefe und noch ein bisschen was anderes liest, Apostelgeschichte, dass er da noch einmal mindestens gewesen ist. Somit kennt er die Gemeinde ganz gut, die er gegründet hat. Und die Stadt Thessalonicher, in Griechisch heißt sie Thessalonicher, geht von ihrer Namensgebung übrigens auf den Namen der Schwester von Alexander dem Großen. Und sie wurde gegründet im Jahr 315 vor Christus. Also die Schwester von dem großen Kaiser Alexander dem Großen hat sich auf diese Weise verewigt, indem ihr diese Stadt gewidmet worden ist. Und die Stadt war sehr dynamisch von dem, was da los war. Da gab es verschiedene Strömungen und verschiedene Kräfte und Mächte, die wirkten. Und die befindet sich in Nordgriechenland. Nun hat Paulus dort diese Gemeinde gegründet, einer der ersten. Und wie gesagt, gegen Widerstand. Aber, wie er selber schreibt, ich war bei euch nicht nur als ein normaler Apostel, sondern ich habe euch viel mehr noch gezeigt und gegeben. Dazu komme ich gleich später zu sprechen. Aber ich lese uns jetzt mal diesen Jahresspruch im Kontext, wie das hier das Jahr auch machen, wenn wir die Jahreslosung betrachten. Weil es wäre verkehrt, den einen Spruch nur einfach für sich so herauszuhalten und nur um den herum zu reden. Aber der Kontext ist noch viel, viel umfangreicher, in dem der eine Jahresspruch eingebettet ist. Und so schreibt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 12 bis 25. Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Das ist das eine. Also unser Spruch ist eingebettet in viele Anweisungen, die ganz kurz, fast wie Telegramm, einfach hintereinander einfach festgehalten werden. Das eine, habt eine gute Beziehung zu der Leitung eurer Gemeinde. Das zweite, für ihre Mühe solltet ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander im Frieden lebt. Weiter geht es, außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Weiter, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Prüft alles, Gutes behaltet. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Weiter. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Christus Jesus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Jetzt nähern wir uns unserem Jahresspruch. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch im Gottesauftrag prophetisch redet, also weissagt, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Das sind die unmittelbaren Verse um unseren Spruch herum. Und weiter geht es, möge Gott, von dem alle Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er mit euch ans Ziel. Wir beten für euch. Betet auch ihr für uns, liebe Brüder und Schwestern. Und grüßt alle in der Gemeinde mit dem Friedensgruß. Na nun, ihr merkt, wie reichhaltig der Kontext ist, in dem unser kleiner Spruch steht, mit einer starken Aufforderung. Paulus sagt, da habe ich schon kurz angedeutet, als er in die Gemeinde hineingekommen ist, um sie zu gründen, gab es eine ganze Menge Widerstände. Aber er, Silvanus und Timotheus, haben sich davon nicht abbringen lassen, das Wort Gottes, die gute Nachricht, die rettende Botschaft für die Menschen dort einfach zu verbreiten. Und er sagt, denn unser Evangelium, unsere gute Nachricht, die Rede, die wir unter euch halten wollten, eigentlich warum wir überhaupt in eurer Stadt eingekehrt sind, Denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, durch Predigt, durch Gespräche, durch Diskussionen, Auseinandersetzungen und so weiter, nicht durch Wort allein, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in ganz Nordgriechenland, also Mazedonien, und darüber hinaus in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern in jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen, wenn wir dort unterwegs sind. Diese Menschen, diese bescheidene Gruppe von Menschen hat aufgrund der Anwesenheit des Heiligen Geistes und der vielen Gespräche einige Wochen lang sich dermaßen berühren lassen vom Evangelium, von der rettenden Botschaft, dass es auf einmal zu einem starken Zeugnis ist für die ganze Region. Und zwar in der gleichen Art und Weise, mit welcher Begeisterung auch Paulus, Silvanus und Timotheus da unterwegs waren. Das heißt, dieser Spruch, den wir jetzt miteinander ein Jahr lang begleiten werden, sicherlich auch darüber hinaus, weist uns darauf hin, dass es neben dem viel Glauben und Tun, was wir in unserem persönlichen Glaubensleben und Gemeinden tun, automatisch manchmal selbstverständlich, gewohnterweise, auch darauf ankommt, dass diese zweite Seite noch dazu gehört. Der Heilige Geist, die Erfüllung und diese Begeisterung, diese Gewissheit, was alles einhergeht bei Paulus und diesen Leuten, auch unter uns ein Stückchen präsenter ist. Paulus verfasst den ersten Timotheusbrief und wenn man den liest, er hat 5 Kapitel, er redet im Großen und Ganzen fast alle Kapitel hindurch über diese Erfahrung, wie die Gemeinde entstanden ist und wie sie dort das Evangelium erlebt haben und wie sie miteinander ihr Leben gewandelt haben und deswegen sind sie zum Zeugnis geworden. Erst zum Schluss kommt es zu diesen Anweisungen, die ich vorhin vorgelesen habe. Davor redet er einfach mehr erinnerungsweise, was schon alles geschehen ist. Und darin will er dir ermutigen, weiter dran zu bleiben und in dieser Weise weiterzuleben. Aber im Mittelpunkt steht, gerade in unserem Jahresspruch, dass es auf den Heiligen Geist kommt. Der Heilige Geist ist der Leiter der Gemeinde, die innere Füllung. Er ist derjenige, der uns mit Christus verbindet, damit wir überhaupt an Christus denken und in seinem Namen uns versammeln und das, was wir tun, was wir bewegen, auch in seinem Namen tun und nicht aus unserem eigenen Gutdünken und aus unserer eigenen Kraft und Weisheit. Da sind wir sehr begrenzt, da sind wir sehr schnell bankrott. Der Heilige Geist ist eine Fülle und er bringt auch uns das, was Jesus vorgelebt hat und gezeigt nochmal ganz nah und knüpft daran und sagt, da setzt fort. Da bin ich mit euch bis ans Ende der Welt. Und wenn ihr vom Heiligen Geist erfüllt seid, dann habt ihr auch das Wort Gottes, dann habt ihr die Gewissheit, dann habt ihr auch die Kraft, die ihr auch braucht, die über eure Kraft hinausgeht und ihr habt auch dadurch Perspektive und Bestand. Die Kraft des Heiligen Geistes, mehr als nur Wort, nur Reden und Überzeugungen und irgendwelche Auseinandersetzungen, von denen wir heute so viel hören. Und heute müssen die Menschen zu Fake News greifen, weil ihnen alles andere längst ausgegangen ist. Die Wahrheit haben sie längst verloren. Die haben keinen Bezug mehr und keine Lust mehr auf die Wahrheit. Die haben die Wahrheit sogar bewusst verworfen. Was ist schon Wahrheit? Das hat nicht Pilatus damals gefragt. Die haben die Philosophen der letzten Jahrhunderte noch mehr gefragt und hinterfragt. Und am Ende heißt es, alles, was irgendwie einen überzeugt, was einer für wahr hält, das ist seine Wahrheit. Aber allgemeine Wahrheit gibt es in dem Sinne in der Welt nicht. Und wehe dir, wenn du sagst, ich sage dir die Wahrheit. Da wirst du gleich komisch angeschaut. Menschen haben die Wahrheit verloren. Auch die Lust und auch die Wertschätzung der Wahrheit. Deswegen bleibt nichts übrig, als zu Fake News zu greifen. Sogar auf der Regierungsebene, ganz offiziell inzwischen. Wow, das sind Zeiten, in denen wir noch mehr aufgerufen werden zum Prüfen in diesem Jahr. Um das Gute, am Ende die Wahrheit zu finden. Damit wir sie uns zum Boden machen und auch zu unserer Überzeugung, unserer Gewissheit und darin handeln und leben und diese Welt gestalten können. Das ist das, was von Paulus aus so ein bisschen auch zu uns herüberklingt, würde ich sagen. Und wir werden sicherlich auch immer wieder Widerstände erleben, wie auch die damals. Aber die Wahrheit, die ist unbestechlich. Die hilft uns enorm. Aber sobald wir anfangen, in Wahrheit zu handeln, es wird kritisch. Und so war es auch damals. Deswegen schreibt Paulus auch hier, hindert den Heiligen Geist nicht. Wenn ihr das tut, werdet ihr auch in diese Beliebigkeit hineinkommen und am Ende auch den Kurs verlieren und nicht weiterkommen. Behaltet den Heiligen Geist, dass ihr in seiner Anwesenheit und mit seiner Fülle unterwegs seid, in der Gewissheit, dass er und darin auch Jesus Christus unter euch ist. Es kamen auf jeden Fall Verstimmungen in dieser Gemeinde. Man weiß nicht genau, ob durch andere Propheten, durch andere Aposteln, die zwischenzeitlich sie auch besucht haben. Davon gibt es in dem Neuen Testament bei paulinischen Briefen eine ganze Menge an Beispielen. Und sie die Gemeinde verunsichert haben. Und deswegen hat die Gemeinde einfach mal gesagt, okay, stopp, das mit Prophetie, mit Weissagung, mit Ermutigung im Geist ist eine kritische Ebene, lassen wir lieber. Und Paulus muss sie jetzt ermutigen, den Kurs wieder aufzunehmen. Oder es kann sein, dass in dieser Gemeinde, dass sie in dieser Naherwartung gelebt haben, die haben wie alle anderen neutestamentlichen Gemeinden gedacht, Jesus kommt bald, nämlich noch zu ihren Lebzeiten. Und sie haben noch keine Bibel in dem Sinne, wie wir haben, gehabt. Sie haben nur Briefe gehabt und mündliche Überlieferungen und kleine Abschriften von irgendwelchen anderen Briefen. Aber mehr haben sie auch nicht gehabt. Das heißt, sie konnten auf nichts Großes sich stellen und gründen und sagen, das ist die Wahrheit, daran glauben wir und das halten wir fest. Und das gibt uns Orientierung. Die müssen schon genauer schauen, was wie richtig ist und wer was sagt und tut. Mit Charakter, mit Überzeugung, mit Wahrheit. Und da war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand etwas einbringt, was er nur aus sich selbst produziert, sehr groß. Das ist auch verständlich. Deswegen sind sie aufgerufen zu prüfen und zu schauen und nicht alles für die Wahrheit zu halten. Und es kann sein, dass da sie in dieser Naherwartung gelebt haben und einige schon gestorben sind, weil sie älter waren, als sie zum Glauben gekommen sind, und die Jüngeren sagen, was ist mit denen jetzt? Wo sind die jetzt? Sind die hier schon beim Herrn? Und wenn der Herr wiederkommt, werden sie auferstehen noch vor uns und wir kommen danach irgendwie zum Himmel? Oder ist das gleichzeitig alles? Das wusste man überhaupt nicht. Wissen wir auch bis heute nicht so genau, aber wir haben ein bisschen mehr Hinweise dazu. Und an dieser Stelle kann sein, dass eine Diskussion sich jetzt entzündet hat, die auch zu Spekulationen geführt hat und dadurch auch zu irgendwelchen Deutungen, die einfach nicht mehr der Schrift gemäß sind, nicht dem, was Jesus wollte und was Paulus auch wollte. Ich lese uns eine kurze Passage. Also es wird viel erinnert, wie die Gemeinde entstanden ist, auch ermutigt und zwischendurch kommt diese eine sachliche Passage, worum es geht, vielleicht von Themen in dieser Gemeinde. Wir wollen euch, aber Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, also Menschen in der Welt. Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also hier korrigiert Paulus was. Wir sagen euch, dass wir keineswegs ihnen zuvorkommen werden. Wahrscheinlich waren bei ihnen Spekulationen, dass sie zuerst irgendwie entrückt werden, danach kommen die Verstorbenen aus ihren Gräbern und werden auch irgendwie herausgeholt. Also man merkt, da ist schon ein brennendes Gesprächsthema und das will Paulus hier korrigieren. Denn der Herr selbst wird beim Befehls Ruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei der Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte, darüber streitet man sich bis heute. Was aber die Zeit und Zeitpunkte betrifft, Brüder und Schwestern, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Freude ist Unsicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Und so weiter. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist so diese eine Passage, wo man merkt, also, da hat die Gemeinde ganz schön zu schaffen gehabt an der Stelle und hat diskutiert wahrscheinlich. Und weil das alles wahrscheinlich irgendwie auch geistlich übertrieben bewegt wurde, haben sie einfach dicht gemacht. Dass sie gesagt haben, auf den Heiligen Geist können wir nicht mehr hören, weil die Deutungen, die da kommen, oder die Formulierungen oder die Weissagungen, die verwirren mehr. Und dann machen sie dicht vielleicht und sagen so, wie überreagieren lieber, als was wir was Falsches erleben und Falsches tun. Und Paulus macht deutlich, Leute, das ist nicht okay, ihr müsst euch nicht auf diese Weise auch verführen lassen. Hindert den Heiligen Geist unter euch nicht. In der Zeit seid ihr angewiesen darauf, dass er zu euch spricht, dass er sich unter euch artikuliert und ihr einfach eine Weisung findet, wie es weitergeht für Gedanken, für die Theologie und für eure Lebensführung und für die Gemeindegestaltung. Und so ermutigt Paulus ihn, sie auch mit dem Heiligen Geist befreundet zu leben, zu vertrauen, auch wenn sich nicht alles gut gereimt ergibt und gestalten lässt. Und er sagt also, und ihr habt die Freiheit. Prüft, was euch nicht passt, was euer Verständnis übersteigt, was ihr jetzt vielleicht nicht annehmen könnt oder nicht annehmen könnt. Lasst das einfach. Ihr habt die Freiheit. Das ist der Heilige Geist. Er wird euch nicht missleiten, irgendwohin verführen. Er ist ein guter Geist. Habt auch die Freiheit und nehmt diese Freiheit auch wahr und praktiziert sie. Ihr habt die Vollmacht, Dinge stehen zu lassen und nicht darüber euch die Köpfe zerbrechen und diskutieren und euch gegenseitig fertig machen, bis es nicht mehr geht. Lasst einfach mal. Wartet ab. Der Geist wird das alles ordnen. Vertraut vielmehr, dass dieser Geist euch auch begleiten wird und in eine gute Richtung führen möchte. Und da knüpft Paulus wahrscheinlich an die Sicht von Jesus, wie Jesus selbst dazu was gesagt hat. Und damit möchte ich gerne zum Ende dieser Predigt euch auch ermutigen, auch grundsätzlich mit dem Heiligen Geist persönlich und als Gemeinde in diesem Jahr und darüber hinaus offener zu leben, auch abenteuerlicher und einfach experimentierer. Denn er ist nicht zum Probleme bekommen da, sondern zum uns aufbauen, erfüllen und uns diese Gewissheit zu geben und zueinander zu führen durch die Vielfalt, die Gott uns schenkt, einfach in der Erkenntnis, in der Glaubensführung und in dem, was er uns gegeben hat an praktischer Tätigkeit. Jesus selber sagt zu diesem Thema, wie soll man richtig beten und so, er gibt erstmal Vater unser vor und dann redet noch ein bisschen mehr darüber, wie das bei Gott steht mit dem Gebet, dass Gott also niemanden vor die Tür setzt, wenn jemand kommt und anklopft und möchte gerne was bekommen. Gott gibt das, weil er guter Gott ist. Und dann sagt er, bittet und es wird euch gegeben. Suchet und es wird euch und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wenn wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, der Vater wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus, Böse nicht im Sinne, dass wir etwas Schlechtes jetzt vorhaben zu tun, aber dass wir einfach nicht zurechtkommen mit den Anforderungen und Themen des Lebens. Nun, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, euch gute Gaben geben? Brot und Ei? Nein. Oder Wohlstand oder Gesundheit oder Sicherheit? Nein. Den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Das heißt, Jesus knüpft einfach hier, dass wir mit unserer Bedürftigkeit kommen, dass wir bitten zu Gott und wir bekommen noch mehr zu dem, was wir erfüllt bekommen, indem er uns noch den Heiligen Geist gibt. Und dieser Heilige Geist ist eben gut von seinem Charakter, von seiner Ausführung, von seinen Ambitionen, von seinen Visionen. Und deswegen gibt Gott uns einfach als guter Gott automatisch mit dazu, weil er sich selbst in dem Heiligen Geist uns mitteilt. Und darin ist auch Jesus Christus unter uns präsent. Und wenn wir so miteinander als Gemeinde unterwegs sind, sind auch wir angewiesen auf den Heiligen Geist. Es ist zu wenig, wenn ihr einen ausgebildeten Pastor habt, wenn ihr eine glaubwürdige Gemeindeleitung habt, wenn ihr gute Gruppenleiter habt. Es ist zu wenig. Es ist viel. Das sind großartige Gaben Gottes. Aber die Gemeinde, die geistliche Gemeinschaft Gottes auf dieser Welt braucht auch den Geist Gottes. Und es ist nicht gut, wenn wir uns dafür nicht interessieren oder skeptisch oder distanziert an ihn rangehen oder vielleicht so übertrieben, dass es wirklich bei allen anderen keine Lust entsteht, sich mit ihm zu beschäftigen. Wenn wir uns treffen in unseren Gruppen, auch in unseren Gottesdiensten, sind wir immer offen für den Heiligen Geist. Darüber bin ich froh. Und da, wo wir offen sind und das immer wieder auch ansprechen, dann bekommen wir auch immer wieder von Gott diese Signale, dass er unter uns ist und dass er durch den Heiligen Geist unter uns wirkt. Ich würde gerne an dieser Stelle abschließend nur noch ein paar Passagen vorlesen aus den Gebetsabenden. Wir haben Gebetsabende und Gebetsmorgen. Gebetsabende, wo wir in den letzten 2 Jahren Impulse bekommen haben, wo wir gebetet haben für die Krisen der Welt, für die kranken Menschen unter uns, für die Menschen, die in irgendwelchen schwierigen Situationen stehen, für uns selbst, für die Welt an sich insgesamt, haben wir immer wieder zum Ende einen Austausch gehabt und da kommen Impulse, die ich einfach jetzt notierterweise euch weitergebe. Ich notiere sie immer, ich habe so eine Mappe hier und da wird ziemlich vieles festgehalten und ich habe jetzt ein paar Auszüge daraus genommen. Wir beten für die Nöte der Welt, für die Verwirrung, für die Verunsicherung, auch für die Entmutigung, weil da so viel in dieser Welt Schwieriges gibt. Und da kam so ein Hinweis, schaut auf Jesus, wie damals das Volk Israel in der Wüste auf die eherne Schlange schauen musste. Mose musste so eine eherne Schlange aufhängen und wer darauf geschaut hat, wurde von anderen Schlangen nicht gebissen und blieb am Leben. Schaut in diese Konfusion dieses Zeitalters auf Jesus, es ist eure Rettung. Oder ein ganz normales Kinderlied, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Jemand hat dies zitiert nach dem Gebet, es hat uns ermutigt. Kindlich glauben, Gott hält trotz allem die Welt in seiner Hand. Oder Jesaja hat jemand gesagt nach dem Gebet, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Und man muss manchmal warten auf das, was Gott uns dann als Lösung schenkt. Ein Mann am Teich Siloah hat jahrelang gewartet auf seine Heilung. Eine blutflüssige Frau hat jahrelang gewartet auf ihre Heilung. Das Volk Israel musste jahrelang durch die Wüste laufen. Hart, wart und die Kraft kommt. Oder solche Lieder, eins davon habe ich in den letzten Predigten zitiert, großer Gott, wir loben dich. Meine Zeit steht in deinen Händen. Immer wieder kommen solche Impulse, die uns ermutigen, an dem Gebet einfach das vor Augen zu halten, was uns von Gott einfach gegeben wird. Oder Wogen, stürmisches Meer, sinkendes Boot. Darin sind die Jünger. Beschreibt ein bisschen unsere Situation. Und Jesus ist im Boot dabei und sagt zu den Wogen, seid still und es verändert sich. Jesus ist trotz all diesem Sturm mit dabei, darauf vertrauen tut uns gut. Oder die Welt wird nicht durch Mammon und Wohlstand satt oder besser, sondern durch das Wort Gottes, das aus seinem Munde ausgeht, die Jahreslosung für uns, die Gemeinde im letzten Jahr. Oder nachdem wir uns ausgebetet haben, merken, wir haben so viel besprochen und Gott abgegeben, dass wir müde sind. Und da kommt so ein Spruch von jemandem: Kommt her zu mir. Kommt her zu mir alle. Das hat uns gut getan. Oder jemand sagt einfach: Der Himmel ist offen. Das hat ihm der Heilige Geist gegeben. Oder: Ich habe die Welt überwunden. Oder jemand sieht einfach an so einem Abend, wo man schon vielleicht schlafen möchte und so viel gebetet hat, wo keine Kraft mehr da ist, sieht einen großen Herzluftballon, also einen großen Luftballon in Form vom Herz am Himmel. Das hat uns auch ermutigt. Oder Psalm 1: Wer auf Gott vertraut, der ist wie ein Baum am Wasserbach. Ich höre einfach jetzt auf. Da sind so viele Sachen, ich habe noch mehr aufgeschrieben, nur für die zwei letzten Jahre. Es lohnt sich, zum Gebet zu kommen und gemeinsam zu Gott zu beten und dabei zu empfangen. Weil das, was wir Gott an Schwerem abgeben, bekommen wir durch Ermutigung, durch Trost, durch Gewissheit, durch Verwurzelung wieder erstattet. Und wir gehen zwar müde und spät am Abend nach Hause oder morgen, wenn wir am Morgen beten, und sind beflügelt. Denn Gott gibt uns neue Kraft. Das ist der Heilige Geist, konkret. Und das ist das Gute, was der Heilige Geist wirkt, wenn wir es nicht hindern, wenn wir uns dafür öffnen und auch untereinander dem Raum geben. Prüft alles. Und ich merke, wir brauchen dabei gar nicht zu prüfen. Weil in dieser Zeit, wo wir zu Gott beten, auf ihn ausgerichtet sind, wo wir Fundament haben, wo wir Gewissheit haben, Vertrauen zueinander, dieser Geist uns eben so viel Gutes gibt, dass wir mehr überrascht sind als skeptisch, distanziert, mit Prüfungsbereitschaft. Wir sind mehr dankbar und offen und beschenkt dabei. Und das ist das, was ich einfach in der ersten Predigt zur Jahreslosung sagen möchte. Am nächsten Sonntag geht es weiter. Da werden wir wahrscheinlich ein kleines Podiumgespräch hier haben. Da werden wir noch ein bisschen mal gucken, wie das konkret im Leben, in der Gesellschaft, im Alltag geht. Mit gut, was ist gut, wo findet man gut? Und nach welchen Kriterien sollte man prüfen und beurteilen? Und was heißt es behalten? Jetzt möchte ich gerne im Sinne dieser Predigt, wo ein Stückchen beim Heiligen Geist allein bleibt, bei diesem konkreten Schwerpunkt von Paulus von damals her auch das Lied einspielen lassen, wo es darum geht, es gibt viele Lieder inzwischen zur Jahreslosung, dass es mit dem Heiligen Geist in Verbindung steht, was wir im Alltag mit Guten und Prüfen und Suchen verbinden.